Grüß Gott, herzlich willkommen zur Lebenshilfe-Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist André Stiefenhofer. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wer Arbeit hat, der kann froh sein, dass er Arbeit hat und will möglichst viel leisten, um möglichst viel Geld und Anerkennung zu erwirtschaften. Dagegen ist im Grunde nichts zu sagen. Arbeit erfüllt den Menschen und wer schon mal arbeitslos war, der kann bestätigen, was einem ohne Arbeit fehlt. Manchmal jedoch wird die Arbeit zur Qual und zur Krankheit. Damit ist jetzt nicht der normale Stress im hektischen Alltag gemeint, sondern eine psychische Erkrankung. Eine Erkrankung, die man Burnout-Syndrom nennt, also auf Deutsch ausgebrannt sein. Dieses Burnout-Syndrom ist heute das Thema in unserer Lebenshilfesendung. Wie erkenne ich, ob ich daran leide, was kann ich dagegen tun und wie kann ich vorbeugen? Dazu darf ich recht herzlich Frau Diplompsychologin Helga Kramer-Niederhauser aus Augsburg begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Sie Gott.
Frau Kramer-Niederhauser, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 49 Jahre alt, verheiratet, haben zwei Kinder und Sie leiten seit 10 Jahren eine Beratungsstelle, die sich hauptsächlich mit solchen psychischen Erkrankungen beschäftigt.
Ja.
Was ist genau das Burnout-Syndrom und was unterscheidet es vom ganz normalen Berufsstress?
Burnout, wie der Name schon sagt, ausgebrannt, so kann man es übersetzen. Und als Definition gilt, es ist also ein Zustand, wo ich mich körperlich, geistig und emotional erschöpft fühle. Also alle drei Zustände müssen erreicht sein, um wirklich von diesem Burnout-Syndrom im krankheitswertigen Sinn sprechen zu können. Die Hauptsymptome sind wirklich diese emotionale Erschöpfung. Also so Betroffene fühlen sich chronisch müde. Also es geht wirklich über lange Zeit hinweg, richtig ausgelaugt, haben nur noch so gedämpft möglich, emotional zu reagieren. Also sind auch ganz anders, erleben sich anders, als sie es eigentlich sich kannten. Also haben keinen Humor mehr, wenn sie mal humorvolle Menschen waren. So das Lebendige in ihnen geht verloren, reagieren mehr oder weniger mechanisch und fühlen sich eben insgesamt sehr, sehr eingeschränkt in der Leistungsfähigkeit. Das geht dann schon fast so in Richtung auch Erschöpfungsdepression.
Ja, und Sie haben ja noch weitere Symptome, die auf dieses Burnout-Syndrom hindeuten. Da wollen wir vielleicht später dann auch nochmal drauf eingehen. Jetzt zunächst mal meine Frage, was Sie jetzt so erwähnt haben, emotionale Erschöpfung und ja physische Erschöpfung, das passiert ja eigentlich jedem Mal. Also krankhaft wird es, wenn alles zusammen auftritt und wenn man dann einfach nicht mehr rauskommt.
Genau, das ist richtig. Jeder fühlt sich natürlich mal erschöpft und ausgelaugt, gerade vor der Urlaubszeit, ja, dass man den sehnlichst herbeiwünscht, dass endlich der Urlaub kommt, weil man einfach schon viel geleistet hat, lange am Stück. Der Unterschied zum Krankheitswertigen, zum Burnout ist, dass es über lange Zeit, also man spricht von mindestens 5 bis 6 Monaten, dauerhaft sich nicht mehr verändert. Also dass man jeden Tag wieder das Gefühl hat, ich schaff's heute nicht in die Arbeit, ich schaff's gar nicht aufzustehen, dass man vollkommen ausgelaugt, wenn man zurückkommt, am liebsten sofort ins Bett geht, sich zurückzieht, zu nichts mehr Lust und Freude hat und das dauerhaft über mindestens 5 bis 6 Monate hinweg.
Kann so ein Burnout-Syndrom dann wenigstens durch einen Urlaub geheilt werden nach diesen 6 Monaten?
Ja, es ist so, wer wirklich jetzt dieses Burnout hat, also mittlerweile erkennt, wird es auch anerkannt von der Diagnose, gibt also diese Diagnose Burnout und es ist also krankheitswertig und wenn das ein Arzt oder Therapeut feststellt, wenn es so massiv ist, und ich denke, wichtig ist heute auch drüber zu sprechen, was die Vorstadien alles sind, aber wenn es so massiv schon ist, dann ist ganz wichtig, dass man eine Auszeit bekommt. Also dass man, ich empfehle in solchen Fällen auch eine Reha-Maßnahme, dass man wirklich mal so ein paar Wochen ganz rauskommt und dann gezielt auch einen Aufbau bekommt, sowohl körperlich wie von der psychischen Seite her. Oder dass man mal denkt, einen unbezahlten Urlaub, weil meistens eben diese paar Wochen rechten Urlaub, der einem zusteht, nicht dafür ausreichen und dass man wirklich eine gewisse Auszeit bekommt, um sich zu stabilisieren und die muss aber auch sinnvoll genützt werden. Also in der Zeit dann nur im Bett zu liegen oder nur zu schlafen, wird nicht wirklich hilfreich sein.
Dann kommen wir nochmal gleich zu den Symptomen. Sie haben ja schon die emotionale Erschöpfung angesprochen, aber es gibt ja auch rein körperliche Stresszustände, die sowas mitbedingen.
Ja, das ist sehr richtig, ja. Also das ist eben auf allen Ebenen, kommt zu diesem Erschöpfungszustand. Und häufig merkt man das zunächst auch eher auf der körperlichen Ebene, dass man eben zum Beispiel merkt, man schläft nicht mehr so gut. Ja, es kommt zu Schlafstörungen. Man hat so Herzrasen, Herzstolpern-Gefühle. Also man kriegt einen hohen Blutdruck, man hat Herz-Kreislauf-Beschwerden, man ist anfälliger für Infektionen, wird immer wieder schnell krank, was einem vorher gar nicht so passiert ist. Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Migräne können dazukommen, Muskelverspannungen. Und das hat alles damit zu tun, dass mein Körper dauerhaft auf Stress gepolt ist. Also dass der Körper ständig ein Signal bekommt, es ist Stress da und deswegen alles aktiviert wird, was ich brauche, um auf eine Stressreaktion zu reagieren. Und diese hilfreichen Pausen, die wieder zur Erholung dienen würden, die fehlen. Und wenn ich also ständig auf Hochtouren fahre sozusagen, dann hat der Körper irgendwann nicht mehr die Kraft, es zu regulieren und deswegen kommt es zu diesen körperlichen Folgeerscheinungen.
Das ist natürlich besonders fatal, weil man hört heute ja überall, wenn man im Beruf noch was leisten will, dann muss man dieses und jenes leisten. In vielen Berufsbereichen suchen die Arbeitgeber auch die eierlegende Wollmilchsau und man will da natürlich auch entgegensteuern. Ist das Burnout-Syndrom also auch ein Kind unserer Zeit?
Ja, würde ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Es ist ja so unsere Zeit, die zunächst mal immer alles mehr beschleunigt hat. Es musste immer alles schneller gehen. Die Technik hat es ja auch erreicht. Die Technik ist eigentlich eingesetzt worden, damit sie uns die Arbeit erleichtert. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Also man kriegt ein Mail, muss sofort reagieren. Es kommt ein Fax, man reagiert sofort. Der Brief war mindestens 2 Tage unterwegs. Nach dem Beschleunigen, jetzt ist das Neueste das Multitasking, das heißt, ich muss mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können. Das wird erwartet, das steht auch so in Bewerbungsprofilen drinnen, es wird wirklich erwartet und das ist ganz sicher, also dieses Burnout, ein Produkt unserer Zeit.
Der Mensch leistet aber auch teilweise gerne etwas. Arbeit ist etwas, was einen erfüllt und auch dieses Burnout-Syndrom entsteht ja nicht von heute auf morgen. Auch diese Phasen, um die wollen wir uns ein bisschen kümmern, wie es denn entsteht. Wie fängt es denn an normalerweise?
Ja, das ist ganz wichtig, dass es wirklich nicht von heute auf morgen passiert, sondern in Phasen geschieht. Und es geht eigentlich los mit Brennen. Also der ideale, ein Idealismus ist meistens da. Es ist jemand, der ganz feurig in eine Aufgabe, im feurigen Start eine Aufgabe bewältigen möchte. Also Menschen, die Burnout gefährdet sind, sind eigentlich sehr idealistische, engagierte Leute, leistungsorientierte Menschen. Und das ist durchweg positiv. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Also wenn ich Gefahr laufe, auszubrennen, dann muss ich vorher erstmal brennen. Ja? Das ist an und für sich in Ordnung und ist positiv. Und wenn ich also eine neue Aufgabe übernehme oder mich besonders wo engagieren möchte, dann ist es wichtig, dass ich dann irgendwann halt auch erkenne, auf Dauer kann ich nicht so mit hoher Flamme brennen. Dann, wenn ich das ständig mache, ich muss irgendwann die Realität wieder ein bisschen in Blick bekommen und sagen, ständig kann ich nicht 150% leisten. Ich muss zwischendurch wieder ein bisschen runterfahren. Und das ist so die schwierigste Phase zu erkennen. Wann müsste ich eigentlich jetzt zwischendurch mal wieder ein bisschen Pause machen? Ja, weil ich ja so begeistert bin, weil es ja so gut tut, weil ich auch Anerkennung dafür bekomme, weil es auch erwünscht und erwartet wird von meiner Umgebung, von meinem Arbeitgeber. Also Burnout passiert nicht nur in der Arbeit, es geschieht auch zu Hause, wenn ich Kinder habe, vielleicht noch eine pflegebedürftige Mutter, Vater, Angehörigen, also auch Mütter und Hausfrauen können davon gefährdet sein. Und die ersten Warnsignale sind dann häufig die, wenn ich merke, ach, das wird mir eigentlich alles zu viel. Ja, wenn es so ein bisschen Überdruss spürbar ist, ich dann aber nicht innehalte und rechtzeitig auf die Bremse drücke, sondern wenn ich jetzt so ein bisschen langsamer werde, ein bisschen müder werde, heißt es, ich muss eigentlich mit noch mehr Power versuchen. Und dann geht's los, man trinkt eine Tasse Kaffee nach der anderen, man versucht, die Arbeit vielleicht noch ein bisschen schneller zu erledigen. Also anstatt dieses Signal so zu nützen, zu sagen, du musst jetzt ein bisschen innehalten, mal kurz eine Verschnaufpause machen, vielleicht nicht so viel Überstunden, ein bisschen früher nach Hause gehen, wird genau das Gegenteil gemacht. Man versucht noch mehr zu machen, weil man ja die Leistung nicht, weil man merkt, die Leistung ist nicht mehr so, wie sie zu Beginn war.
Wie merkt man denn jetzt ganz genau, ich mache jetzt zu viel und ich schaff's jetzt einfach nicht mehr? Weil es ist ja auch gut, wenn man teilweise ein bisschen den inneren Schweinehund überwindet.
Klar, das ist so das andere, ja, dass man so sagt, naja, man könnte sich jetzt auch schnell vielleicht so auf seinen Lorbeeren ausruhen und sagen, habe ja schon so viel gemacht, das reicht jetzt erstmal. Und da diese Gratwanderung, diese Balance hinzukriegen, das ist wirklich nicht einfach. Das Wichtigste ist, dass man so ein bisschen versucht, bei sich zu bleiben und auch so auf seinen Körper hören zu können. Und da ist so die Gefahr, wenn man so aktiv ist oder eben in Action ständig, dass man nicht mehr wirklich diese Signale des Körpers ernst und wahrnimmt. Wenn ich so merke, das sind ganz kleine Dinge, dass ich zum Beispiel einfach denke, ach, ich müsste mal was trinken. Also Burnout-Leute erzählen mir oft, sie haben den ganzen Tag noch gar nichts getrunken. Sie merken, sie nehmen sich nicht mal Zeit, um ein Glas Wasser zu trinken oder auch einen Schluck zu machen. Oder der Gang zur Toilette wird ständig verschoben. Es wird ständig verschoben, dass man was isst. Und wenn ich das so merke, dass ich so ganz Grundbedürfnisse außer Acht lasse, dann wäre es vielleicht wirklich wichtig, um zu sagen, die muss ich auf alle Fälle jetzt mal einbehalten. Oder wenn ich merke, dass ich, wenn ich nach Hause komme, gar nicht mehr abschalten kann, dass alles, was so in der Arbeit war, mich zu Hause noch verfolgt und ich am Abend dann immer noch grübel und dann schon wieder denke, oh Gott, was kommt morgen wieder alles auf mich zu? Das wären so deutliche Signale, dass ich innehalten muss.
Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Unser Thema heute Burnout. Wo liegen die Gefahren, sich zu verausgaben? Dazu sind wir verbunden mit Frau Diplompsychologin Helga Kramer-Niederhauser. Sie ist Ehe- und Familienberaterin in Augsburg. Frau Kramer-Niederhauser, jetzt haben wir die Warnsignale ein bisschen besprochen. Irgendwann brennt der Körper dann aus. Das heißt, irgendwann kommt dann ein Zusammenbruch, der dann eben auch klinisch wird. Wie sieht das denn aus?
Ja, also wenn so wirklich dieser Endstadium erreicht ist, dann ist wirklich ein Zusammenbruch da, dann ist auch Verzweiflung da, dann hat man auch so das Gefühl, ja, wirklich nichts mehr wirklich bewerkstelligen zu können, wirklich, man fühlt sich fast, es ist ganz ähnlich dann einer Depression. Ja, man ist antriebslos, man hat keine Kraft mehr, man fühlt sich völlig leer. Also das beschreiben viele auch so, dieses Gefühl von an absolut nichts mehr Freude zu haben, sich nicht mehr aufraffen zu können, sich ganz leer, und da kommt eben dann dieses wie ausgebrannt fühlen innerlich. Dann kommt oft auch dazu in der Zeit, dass man suchtgefährdet ist, das ist was man sehr ernst nehmen muss, dass man einfach, wenn man dann so abgespannt ist, seltsamerweise entweder ständig einschläft, also diese Minutenschlaf, die dann so in Konferenzen passieren, wo man plötzlich immer wieder einnickt, das kann natürlich einem so auch mal passieren, aber das ist dann so ständig, und am Abend aber dann, wenn man eigentlich schlafen könnte, man so wie überdreht ist, dass es nicht mehr möglich ist, und dann greifen manche Menschen halt zum Alkohol und denken, naja, so ein paar Bier oder ein paar Gläser Wein, die schaden ja nicht, und dann kann ich wenigstens mich entspannen. Und das ist wirklich gefährlich, wenn ich dann diesen Alkohol nicht benütze, weil es einfach so gut schmeckt, ein Glas Wein zum schönen Essen, sondern weil ich das benütze, um mich entspannen zu können. Da ist dann eine Suchtgefährdung einfach auch da. Und das ist eben bei diesem, wenn dieser Burnout wirklich erreicht ist, mit all den Verhaltensmustern, die ich bisher versucht habe, mit meiner Situation umzugehen, die greifen dann einfach nicht mehr. Also alles, was man versucht hat vorher mit noch mehr Leistungsanstrengung, das geht nicht mehr, weil absolut keine Kraft mehr dazu da ist. Oder sich versuchen, ja, ein schönes Buch zu lesen, um sich abzulenken, das greift nicht mehr, weil es weil die Freude gar nicht mehr aufkommt. Also da ist dann wirklich so ein Zustand erreicht, wo man Unterstützung und fachliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte.
Das heißt, da kommt man dann nur noch mit fremder Hilfe raus. Ja. Wo kann man die denn in Anspruch nehmen? Was sind denn da die Anlaufstellen?
Also eine gute Anlaufstelle ist zunächst einfach auch mal der Hausarzt, dass man ihm das schildert, wenn man also einen Arzt hat, zu dem man wirklich Vertrauen hat, der auch noch so ein Ohr für einen hat. Auch in der heutigen Zeit muss das ja oft so in ein paar Minuten muss man die wichtigsten Symptome nennen. Also wichtig, einen Arzt zu suchen, der sich ein bisschen Zeit nimmt, dem man das schildern kann und der einem dann vielleicht in der Zeit einfach mal krank schreibt. Das kann eine große Entlastung sein, auch wenn man sich jetzt nicht in dem Sinn vielleicht so krank fühlt, dass man sagt, ich habe aber doch kein Fieber, ich habe keine Grippe, ich habe ja nichts so Wirkliches. Also das ist oft ganz schwer, selber auch annehmen zu können. Das ist vielleicht ein Thema, auf das wir auch noch zu sprechen kommen könnten, dass es so bestimmte Persönlichkeiten ja auch sind, die das besonders trifft. Aber jetzt nochmal zurück zur Hilfe. Bei einem Arzt versuchen, sich krankschreiben zu können, dann kann man zum Beispiel Beratungsstelle, wie wir es jetzt sind, Ehe für Familien- und Lebensfragen, also das käme so unter dem ganzen Thema Lebensfragen auch aufsuchen, um zu schauen, wie ist es so weit gekommen, welche Möglichkeiten gibt es, das zukünftig zu verändern und wie kann ich rauskommen. Dann kann es vielleicht gut sein, eine Kurberater aufzusuchen, sowas gibt es oft über Caritas-Stellen oder auch mit der Krankenkasse zu sprechen, ob eine Reha-Maßnahme möglich ist. Und die Krankenkassen vermitteln auch ganz speziell ausgebildete Stressberater, die Wochenenden anbieten, wo man eine ganz individuelle Stressprophylaxe machen kann oder dann auch schauen kann, wenn ich jetzt eben im Burnout bin, wie kann ich wieder rauskommen. Das wird auch von Kassen finanziert. Und noch eine letzte Möglichkeit ist, wenn ich so sehe, es hängt mit meiner ganzen Persönlichkeit zusammen, mit all dem, wie ich bisher gelebt habe, kann es vielleicht auch gut sein, mal an eine Psychotherapie zu denken und zu sagen, vielleicht sollte ich mir mal das gönnen, zu überlegen, zu schauen, wie ist es überhaupt so weit gekommen und wie kann ich da wieder so rauskommen, dass das nicht weiterhin so ein Mechanismus in meinem Leben bleibt.
10:17 ist es inzwischen, liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, der Lebenshilfesendung. Wir widmen uns heute dem Burnout-Syndrom, dem Gefühl, ausgebrannt zu sein in der Arbeit. Dazu sind wir verbunden mit Frau Diplompsychologin Helga Kramer-Niederhauser. Und auch Sie, liebe Zuhörer, haben nun die Möglichkeit, sich zu beteiligen, wenn Sie Fragen zum Burnout-Syndrom haben oder besonders, wenn Sie ja das Gefühl haben, selber vielleicht ein bisschen auszubrennen und Sorge haben, dass Sie irgendwann mal ganz an diesem Burnout-Syndrom leiden, dann können Sie uns anrufen unter der 0700 80 85 80 85, oder wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, 0049 780 85 80 85. Frau Kramer-Niederhauser, Sie haben es schon gesagt, es gibt Menschen, die besonders gefährdet sind. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass diese Menschen ja vielleicht in einem besonders stressigen Beruf sind, sondern das ist ja auch eine persönliche Einstellung. Man sucht die Fehler eher bei sich selber, sind selbstkritische Menschen oder so. Warum kommt man denn so schwer raus und was für Personen sind es, die hauptsächlich betroffen sind?
Ja, Sie haben das jetzt schon angesprochen, das sind eben Menschen, die so ganz bestimmte Einstellungen verinnerlicht haben. Verinnerlicht bedeutet, das sind vielleicht Botschaften, die ich so im Elternhaus bekommen habe oder über die Schule, über mir wichtige Menschen vermittelt bekommen habe, die an und für sich vielleicht ganz gut sind. Also so nach dem Motto, man muss sich eben anstrengen oder überwinde deinen inneren Schweinehund, tu etwas, nur wenn du was tust, wirst du auch erfolgreich in deinem Leben sein. Und wenn das aber vielleicht gepaart ist damit, dass man sich als Kind aus welcher Situation heraus auch immer emotional etwas verlassen gefühlt hat, weil vielleicht sehr viele Geschwister da waren, weil die Eltern auch aufgrund äußerer Umstände überfordert waren oder weil es Eltern sind, die nicht so sehr viel emotionale Liebe geben können, dass dann viele Kinder sowas entwickeln in Richtung, wenn ich was leiste, dann werde ich anerkannt. Also einfach dafür, dass ich da bin und werde ich noch nicht geliebt. Ja? Und wenn ich dann so merke, wenn ich gute Noten in der Schule schreibe oder wenn ich mein Zimmer brav aufräume und wenn ich der Mutter im Haushalt helfe oder wenn ich den Vater unterstütze, dann bekomme ich diese Anerkennung und Liebe, nach der ich mich so sehr sehne, dann kann das so ein Muster werden. Wenn ich also gut was leiste, dann werde ich dafür geliebt und anerkannt. Wenn das wird in der Schule natürlich auch gefordert und gefördert, weil es gut ist, wenn man gute Leistungen bringt. Und dann kann sich eben so ein Muster ergeben. Ich muss immer etwas leisten, etwas geben, nur dann werde ich geliebt und anerkannt. Und so eine Einstellung kann natürlich wenn ich auch nur im leistungsorientierten Umfeld bin, diese Folgen haben, dass ich um der Anerkennung und der Liebe willen ständig über meine Grenzen gehe. Ja, also oft dann eben auch so Leute, die so perfektionistisch sein möchten, ja, die so ganz viel einfach, also denen 100% nicht genug sind, ja, sondern mindestens 120-150%. Also so Risikoverhaltensweisen sind eben, wenn man sich ständig selbst überfordert, wenn man eben denkt, gut ist noch nicht gut genug. Ja. Ich bin nicht mit mir zufrieden, wenn ich mal ausgespannt habe. Ich muss immer noch ein bisschen mehr tun und immer alles noch mal kontrollieren möchte und immer Höchstleistung geben möchte aus dem heraus, weil ich glaube, nur dann werde ich anerkannt. Also wenn ich so eine Grundeinstellung von mir habe, bin ich natürlich viel mehr gefährdet als jemand, der sagt, ich bin okay, wie ich bin. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber ich muss nicht ständig über meine Grenzen gehen, um anerkannt und geliebt zu sein.
Aber wenn ich nun mal einfach so bin, Sie haben ja selber gesagt, das wird in der Kindheit angelegt. Was kann ich denn dagegen tun überhaupt?
Ja, das Erste Wichtige ist natürlich, dass ich versuche, mir das einzugestehen. Ja, das ist was nicht leicht ist. Ja, wenn ich so, erstmal muss ich es erkennen, gehöre ich da wirklich dazu? Also bin ich so jemand, der glaubt, ich muss immer alles unter Kontrolle haben oder es gibt noch was zu verbessern oder nur wenn man vollkommen ist, ist man liebenswert und anerkannt. Erstmal muss ich so in mich gehen, reflektieren und sagen, ah ja, ist das was? Erkenne ich das? Bin ich auch so? Das ist so die erste Voraussetzung. Und dann wäre es wichtig zu versuchen, und das geht eben manchmal alleine nicht, da kann es gut sein, vielleicht in Beratung oder Therapie sich Begleitung zu holen, so zu schauen, wie kann ich denn meinen Selbstwert auch noch anders definieren? Gibt es noch etwas, was mich auch noch ausmacht, außer über diese Leistung zu gehen und zum Beispiel zu sagen, wen mag ich denn selber sehr gerne und sich vielleicht jemand raussuchen, der jetzt eher so das Gegenteil ist oder zwar leistungsorientiert ist, aber nicht ständig über die Grenzen geht und zu schauen, also sich so auch Modell zu holen, wie das vielleicht bei jemand anderen möglich ist und zu sagen, ja, vielleicht probiere ich es auch mal so aus und versuche, also es geht eigentlich auch so darum, dass ich meinen eigenen Wert für mich erkenne und mich selber auch lieben lerne, auch wenn ich nicht immer über meine Grenzen gehe. Also es geht auch nicht nur darum, von anderen jetzt anerkannt werden zu wollen, es geht eigentlich immer auch darum, dass ich so merke, kann ich selber dann zu mir ja sagen. Und das ist ein schwerer und manchmal auch mühsamer und manchmal nicht so schneller Weg. Ja, da muss ich auch ein bisschen geduldig mit mir sein.
Ein Weg, der ja eben auch in der christlichen Tradition steht, ist dieses Ora et Labora, das heißt, ja, das Gebet mit einzubeziehen und seine Mitte zu suchen in der Begegnung mit Gott. Also ich merke das auch, wenn man regelmäßig die Heilige Messe besucht oder eben sich Zeit nimmt für das Gebet, dass man dann auch sehr schnell viel ruhiger wird. Das ist auch eine Möglichkeit der Prävention.
Selbstverständlich, Sie sprechen da jetzt was ganz Wichtiges an. Das Gebet bringt mich ja zur Ruhe, ja, wenn ich mich konzentrieren will, wenn ich einfach ja so in Zwiesprache mit dem Herrgott treten möchte, dann werde ich innerlich ruhig. Und auch allein die Kirche, wenn ich einen Raum der Stille betrete, das ist auch was ganz Wichtiges, auch Orte aufzusuchen, um ruhig zu werden. Und da ist die Kirche was ganz Wunderbares, ja, weil ich einen Raum betrete. Also wenn ich jetzt für mich alleine außerhalb vom Gottesdienst gehe, Gottesdienst ist natürlich ganz genauso möglich, auch, also was da drin so wertvoll auch ist, ist dieses, was Regelmäßiges. Das kann was ganz Wichtiges sein, eine Regelmäßigkeit in den Tag zu bringen und da kann das Gebet sehr hilfreich sein.
Das ist ja auch etwas, was man Depressiven rät, dass man geregelte Tagesabläufe hat und die Kirche bietet da ja unter anderem eben auch an, dass man ja, morgens den Rosenkranz betet, dann die Stundengebete, den Angelus und die Heilige Messe. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Handreichung für jemanden, der in diesem Burnout-Syndrom jetzt schon drinsteckt. Können Sie da noch irgendwelche praktischen Hinweise geben für jemanden, der sich jetzt ja so fühlt, als ob er Burnout gefährdet ist, aber jetzt noch nicht am Burnout-Syndrom leidet? Wie kann man das am besten ja, vermeiden.
Ich komme gleich auf Ihre Frage zurück, aber mir ist gerade noch gekommen, weil Sie gesagt haben, diese Beständigkeit und diesen strukturierten Alltag. Ein guter Tipp ist auch, vielleicht mal so eine Auszeit im Kloster zu nehmen, ja, wo man das auch so mitleben kann. Diese Regelmäßigkeit des Gebets und des Innehaltens, das kann Menschen auch sehr, sehr gut tun, weil sie einfach da in dieser Regelmäßigkeit, die sie vielleicht selber die Kraft nicht mehr haben, weil es da auch eine gewisse Kraft dazu braucht, eine Regelmäßigkeit im Tag einzubauen. Da kann ein Kloster auch eine sehr gute Anlaufstelle sein. Aber jetzt möchte ich nochmal auf Ihre letzte Frage zurückkommen. Was kann ich denn, wenn ich jetzt noch nicht wirklich im Burnout, sondern eher so in den ersten Stadien bin und merke, naja, also es wird irgendwie doch alles ein bisschen schwieriger, es strengt mich alles etwas mehr an in meiner Arbeit, dann ist so ganz, ganz wichtig, dass ich einfach erkenne, ich kann dauerhaft eigentlich nur leistungsfähig bleiben, wenn ich immer wieder ausreichend für kurze und lange Pausen sorge. Das wäre vielleicht so eine ganz wichtige Einstellung, dass ich sage, es geht nicht darum, ständig 150% zu bringen und nur dann ist es wirklich gut, sondern wenn ich ein leistungsorientierter Mensch bin und es auch gerne bleiben möchte, recht, dann ist es wichtig, Pausen zu machen. Also, dass ich so sage, ich brauche die Pausen, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben und eben nicht in so einen Burnout zu geraten. Und da kann so ganz wichtig sein, so die ganz notwendigen Bedürfnisse einfach mal durch kurze Pausen zu erfüllen, dass ich mir immer wieder auch erlaube, mal kurz aufzustehen, ein Glas Wasser oder Tee zu trinken, mir das einfach auch schon auf den Schreibtisch stelle oder zu Hause, wenn jemand im Haus ist, dann einfach auch ganz bewusst am Morgen eine Kanne Kräutertee mache und die steht dann schon mit Aufforderungscharakter da. Man kann sich vielleicht auch in Form von einer Blume oder einer schönen Karte so einen Aufforderungscharakter machen, so ein Signal, das dann bedeutet, halt mal einen Moment inne, geh ans Fenster, atme 2-3 Mal tief ein und wieder aus oder mach ganz kurz irgendwelche Gymnastikübungen. Es kann ganz hilfreich sein, wenn man so, Sport ist übrigens auch was ganz Wichtiges, also in Bewegung zu kommen und wenn man mal irgendeine bestimmte Gymnastik auch schon mitgemacht hat das und merkt, es tut mir gut, dass man so ganz was Kleines zwischendurch einfach für sich macht oder sich ganz kurz mal auch den Kopf massiert. Das sind Maßnahmen, die in der Regel nur 2, 3, maximal 5 Minuten in Anspruch nehmen und die einem sofort wieder ein bisschen Energie und Kraft geben, um dann wieder mit mehr Elan an seine Arbeit zu gehen. Und was auch ganz wichtig ist, dass der Feierabend wirklich Feierabend wird und das Wochenende wirklich auch der Erholung dient. Dass ich also nicht Arbeit noch mit nach Hause schleppe, das muss manchmal sein. Das ist ganz klar, es gibt bestimmt Zeiten, wo es nicht anders möglich ist und ich mich noch auf was vorbereiten muss. Aber wenn das so ständig ist und immer wieder vorkommt, dann tut es bestimmt nicht gut. Dass ich einfach dann auch das Wochenende frei halt, auch frei halt vor dem sogenannten Freizeitstress. Ja, also dass ich nicht das schon wieder so voll pack mit Aktivitäten, sondern da wirklich auch mal innehalte und sag, was ist mir denn eigentlich wichtig? Also oder was könnte mir jetzt gut tun? Einfach mal spazieren gehen, ohne schon ein klares Ziel zu haben, wo das hingehen muss. Also so ein bisschen Müßiggang und sich treiben lassen, wieder ein bisschen lernen, ohne Angst zu haben, man wird dann zu diesem Faulenzer, ja, sondern zu sagen, ich tu's, um dann wieder die Leistung bringen zu können, die mir so wichtig ist.
Das Burnout-Syndrom ist heute unser Thema in der Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb und wir haben es gerade gehört, Pausen sind wichtig, darum machen wir jetzt auch eine kleine Musikpause. Die Horeb, die Lebenshilfe-Sendung. Unser Thema ist Burnout. Wo liegen die Gefahren, sich zu verausgaben? Wir sind verbunden mit Frau Diplompsychologin, Frau Helga Kramer-Niederhauser. Ja, Frau Kramer-Niederhauser, selbst das Alter verschont einen nicht vom Burnout-Syndrom. Man sollte ja eigentlich denken, dass der Ruhestand ein Ruhestand ist. Ja. Ist aber wahrscheinlich nicht so immer.
Das ist sehr richtig, ja, was Sie da jetzt sagen. Wir stellen das hier an der Beratungsstelle auch die letzte Zeit fest, dass auch häufig ältere Paare und ältere Menschen zu uns kommen und teilweise eben ähnliche Probleme schildern wie die Menschen, die jetzt noch mitten im Berufsalltag stehen, natürlich anders geartet, weil sie in einer anderen Situation stehen, aber teilweise sich eben auch belastet und unter Stress, so wie es die Dame eben erwähnt hat, sich fühlen, was häufig auch damit zu tun hat, dass es dann so schwerer wird, auch Prioritäten zu setzen, dass es manchmal einfach auch zu viel ist und dass die Menschen halt auch alleine sind. Also da kommt Belastung dazu durch Krankheit, da kommt Belastung dazu durch Angst vor Verlust, wenn der Ehemann, die Ehefrau erkrankt, oder man ist schon alleine und einsam, und das alles kann auch wirklich als großer Stress erlebt werden.
Jetzt haben wir eine Hörerin in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte. Ja. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Folgende Situation. Ich habe Kinder, ich bin verheiratet und ich denke, ich lebe auch gut in Verbindung mit Gott. Also ich bin gerne katholisch und bin gleichzeitig Kleinunternehmerin. Ich bin selbstständig und habe eine lange Zeit einer, sage ich mal, Genesungsgeschichte auch hinter mir, viele Jahre Therapie. Ich bin an einem guten Punkt inzwischen in meinem Leben, wo vieles so gelingen darf. Naja, und ich merke jetzt, dass ich das Gefühl habe, dass ich ständig zwischen Familie und eigenen Berufswünschen hin und her gerissen bin. Ich würde Sie bitten, vielleicht noch mal ein bisschen was zum Thema Familie zu sagen. Ich arbeite im Bereich Animation, bin ganz oft am Wochenende unterwegs, was auch völlig so in Einvernehmen mit meinem Mann ist. Aber ich finde es unheimlich schwierig, Familie mit eigenen Berufswünschen in Verbindung zu bringen. Und ich sag mal, Zusammensein mit meinen Kindern und Familie bedeutet nicht immer nur Entspannung, sondern das ist auch irgendwo wieder Arbeit für mich. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen was zu hören, wie man sowas besser organisieren kann, weil meine Kinder sind zum Teil schon ziemlich gefrustet, weil ich halt auch immer wieder, also ich habe mein Büro auch zu Hause und kann das auch nicht so gut abgrenzen. Also da würde ich gerne ein bisschen was zu hören, wenn das geht.
Ja, da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen, einen ganz wichtigen Bereich. Ich spreche da immer von der Doppel- und Dreifachbelastung der Frauen, ja, in Familie, Beruf und sozialem Umfeld, dem man da so ausgesetzt ist, und diese Balance zwischen Arbeit, Familie und sich selber, ja, hinzukriegen, weil das wird dann oft von Frauen vergessen, dass es sie selber ja auch noch gibt, ja, dass es nicht nur darum geht, die Arbeit gut in den Griff zu kriegen, mit der Familie klarzukommen. Meistens wird das dann völlig vergessen, dass man vielleicht auch noch Zeit für sich selber braucht. Und das gut zu organisieren, ist wirklich ein Kunstwerk, das auch hinzukriegen. Und es wird auch nicht immer wieder gelingen. Aber wichtig ist, dass Sie so versuchen, auch, das gibt wahrscheinlich, wenn man selbstständig ist, auch nicht immer, aber so bestimmte Zeiten zu setzen, die jetzt zunächst mal zum Beispiel einfach nur Ihnen gehören. Das muss gar nicht viel sein. Das können 20 Minuten am Tag sein, die Sie sagen, da mache ich ganz bewusst was für mich. Und das füllen Sie mit der Zeit, die Ihnen wichtig ist. Das kann eben ein Spaziergang sein, in Ruhe eine Tasse Tee trinken, was lesen. Es kann ein Gebet sein. Das sein, was Sie für sich wichtig finden. Und es muss von der Dauer gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, um innerlich so bei sich anzukommen und dann versuchen, mit der Energie, die Sie daraus gewinnen, das kann aber auch eben Sport sein, irgendwas, was Sie so für sich machen. Ich finde wichtig, man macht täglich was und versucht auch einen Rhythmus zu finden, ob es 20 Minuten oder 30 Minuten oder ob es ein bisschen mehr sein muss, das muss man für sich rausfinden. Das heißt, wenn man Kinder und Familie hat, manchmal auch, dass man sehr früh aufstehen muss, um das machen zu können, weil das schwierig ist in dem Moment, wo die da sind, oder in der Zeit, je nachdem im Alter, wo die in der Schule sind. Jetzt sagen Sie, Sie sind auch am Wochenende dann viel beschäftigt, wo man an und für sich ja dann für die Familie da ist.
Ich sag immer wieder so auch, dass ich schauen muss, dass ich mir das Wochenende, was ich halt, wo ich halt unterwegs bin auf Terminen, dass ich mir das in der Woche nehmen muss.
Ja.
Halt.
Ja.
Solange das alles in Einstimmung mit meinem Mann ist, also dass wir in Frieden darüber sind, so läuft das ganz gut. Aber ich merke so halt, dass die Kinder zunehmend ein Stück unzufrieden darüber werden.
Was konkret macht die unzufrieden? Was fordern die von Ihnen ein?
Dass ich mich ihnen nicht so zuwende mehr, meinetwegen wie früher, dass ich da mehr mit denen gespielt habe. Jetzt muss ich sagen, ich bin im Bereich Kinderanimation auch noch tätig. Das macht das Ganze ein bisschen schizophrener, dass ich dann auch irgendwie gar keine Lust mehr habe, so richtig mich meinen Kindern zu wenden, weil ich mich schon völlig verausgabt habe mit anderen Kindern. Das ist, ich sag mal, ich habe da eine Gabe auch, mit Kindern zu spielen und fröhlich zu sein und
zu Hause ist dann schwierig. Ich würde, Sie sagen jetzt schizophren, das ist aber was, was ganz viele Erzieherinnen oder Lehrer oder viele im pädagogischen Bereich ganz genauso sagen, dass sie sagen, ich kann das da geben und da weiß man aber auch, es ist beschränkt auf eine bestimmte Zeit. Ja. Und dann, wenn ich zu Hause bin, ist es immer. Ja, die Kinder sind immer wieder da und was ich jetzt so raushöre, ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie Zeit wirklich für sich finden und dann diese Zeit mit ihren Kindern nicht so als, ach, jetzt muss ich da auch noch was tun.
Ja, das ist wirklich so Arbeit. Ne? Ja. Kommt, ist das nächster Termin.
Ja, genau. Ja, das hört man ja, dass sie das denken, oh Gott, und das jetzt auch noch. Und ich möchte es ja eigentlich auch, weil ich möchte ja eine gute Mutter sein. Und das spüren aber ihre Kinder. Die spüren wahrscheinlich gar nicht so sehr, dass es weniger Zeit ist. Die spüren mehr, dass sie das als Druck empfinden und als noch eine zusätzliche Last. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass es irgendwo zu viel ist. Und ich würde Ihnen sehr empfehlen, eine Zeit für sich zu finden. Eine ganz wichtige, wo Sie in Balance kommen und dann so sagen, was mache ich wirklich gern mit meinen Kindern, dass sie sich einfach auch erlauben, was rauszusuchen, wo sie gerne Zeit mit ihnen verbringen und dann wird es ihnen so allmählich wieder möglich sein, das wirklich gern zu machen. Es geht gar nicht so sehr um die Quantität, es geht da mehr um die Qualität. Und ihre Kinder werden einfach spüren, dass das für sie noch eine Zusatzlast ist. Und deswegen werden die auch so fordern. Und wenn die merken, die Mama ist wieder da und die ist gern wieder da, wird das Fordern auch wieder ein bisschen zurückgehen. Aber ich wiederhole mich, das Wichtigste ist, dass sie für sich erstmal wieder so ein bisschen was finden, um zu dieser Ruhe zu kommen, um sagen zu können, jetzt freue ich mich auch auf die Kinder. Hilft Ihnen das ein bisschen?
Also vor allen Dingen hilft mir auch dieser Gedanke, was mir auch ganz hängen geblieben ist, Sie sagten so, nur mal 20 Minuten spazieren zu gehen.
Ja.
Für mich ist das dann gleich immer, ne, also wenn ich mir so Zeit nehme, ich fand das ganz interessant, mit dem Glas Wasser oder mal zur Toilette gehen, ne?
Ja.
So dieses, in meinem Kopf ist das dann, jetzt muss ich mich noch, als gehe ich halt noch mal einen langen Spaziergang und muss mich jetzt noch entspannen dabei, sondern einfach das kleiner zu sehen, nicht so groß immer in meinem Kopf. Also ich mache auch Sport und dann mache ich dann gleich wieder einen Stundenlauf raus.
Ah ja, also das ist was ganz Wichtiges, was Sie ansprechen. Man macht manchmal dann das wieder zu einem Druck und einem Stress. Und
vielleicht die Messe.
Ah ja, ja. Vielleicht
das sollte
auch
ja dann wirklich nicht sein, ja.
Vielleicht ein bisschen auf die Wortwahl achten. Es kann hilfreich sein, wenn man mal sagt, ich möchte jetzt spazieren gehen. Ja, wenn ich muss, sage, setze ich mich schon wieder unter Druck. Und kleine Einheiten reichen oft auch schon.
Ja, gut.
Ja?
Ja. Ja, danke für Ihren Anruf.
Bitte schön,
ich hoffe, wir konnten ihn heute wiederhören. Ja, Frau Kramer-Niederhauser, das war jetzt auch ein wichtiger Impuls, so mit der Familie, mit den äußerlichen Faktoren, die ja auch noch auf einen einwirken, neben der Arbeit, die man so für sich allein macht. Das habe ich mir vorhin auch gedacht, als Sie dann erzählt haben, man stellt sich einen Kräutertee auf den Schreibtisch und man freut sich auf den Feierabend. Ich könnte mir vorstellen, dass es Chefs gibt, die das gar nicht so gerne sehen, den Kräutertee auf dem Tisch und den pünktlichen Feierabend. Wie viele Leute leiden denn darunter, dass ihr Chef das gar nicht zulässt?
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Phantom unserer Zeit, ja, so ein Fakt unserer Zeit, dass eigentlich erwartet wird, dass man Überstunden macht, dass erwartet ist, wird, dass man immer voll da ist. Ich weiß von Leuten, die erzählen, dass auch erwartet wird, dass die Mittagspause einfach mal hops geht, dass man halt keine Zeit dafür hat. Und da kann ich wirklich nur ermutigen, dass jemand erstmal so eine klare Einstellung zu sich selber bekommt. Also ich muss erstmal für mich so wissen, das steht mir zu und das ist für mich notwendig, damit ich auf Dauerleistung bringe. Also wenn ich mit mir selber schon nicht im Reinen bin, kann ich es auch nach außen nicht gut vertreten. Dann werde ich mich sehr schnell von den Argumenten meines Chefs überzeugen lassen. Wenn ich aber für mich erkenne, es tut mir gut und es ist wichtig, zwischendurch ein Glas Wasser oder einen Kräutertee trinken zu können. Es ist wichtig und tut mir gut, meine Mittagspause einzuhalten, weil ich hinterher einfach wieder mit mehr Energie da bin. Dann
kann ich vielleicht es auch erreichen, und ich ermutige die Menschen auch dazu, in einer guten Atmosphäre mal mit meinem Arbeitgeber drüber zu reden. Also nicht gerade, wenn Stresssituation herrscht und wenn ich vielleicht gerade einen Fehler gemacht habe, was natürlich, wenn ich Burnout gefährdet bin, auch öfter passiert, weil ich nicht mehr so konzentriert arbeite, sondern eher vielleicht eine Situation suchen, ja, vielleicht so nach der Urlaubszeit, wenn alle so mit vollen Kräften wieder zurückkommen, dann auch mal so einbringen und sagen, ich habe so erkannt, für mich ist das was ganz Wichtiges und mir ist wichtig, ich möchte hier Leistung bringen, ich möchte für Sie voll und ganz für die Firma da sein, und ich habe für mich erkannt, wenn ich das auf Dauer sein möchte, brauche ich die und die Dinge. Und dann, denke ich, wäre es eher ungewöhnlich, wenn dann Chefs das vollkommen von der Hand weisen. Also ich muss versuchen, es so darzustellen, dass, was ja auch stimmt, dass ich es machen möchte, um meine Leistungsfähigkeit zu erhalten und nicht, um mir halt einen schönen Tag zu machen.
Ja, aber sich dann eben auch den Urlaub gönnen. Ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, leiden ja vor allem Menschen unter diesem Burnout-Syndrom, die jetzt nicht unbedingt als Faulenzer verdächtig sind. Nee. Sondern Menschen, die eher sich ja zu überanstrengen und ja, wie die Hörerin gerade eben auch gesagt hat, man will dann gleich wieder eine Stunde lang joggen und die Leistung bringen und seine Zeit vielleicht noch verbessern, anstatt dass man sich einfach entspannt.
Genau, darum ist ja diese persönliche Einstellung so wichtig, dass ich die mal für mich verändere und das erlaube, weil natürlich Chefs das auch gnadenlos ausnützen können. Ja, wenn die jemanden erkennen, dass es jemand ist, der immer 150% arbeitet, werden die auch mit vielen Argumenten sagen können, warum die Mittagspause nicht notwendig ist, sondern warum Leistung so notwendig ist und warum man vielleicht auch gar nicht unbedingt den Urlaub vollständig nehmen muss, weil es jetzt aufgrund der Firma wichtig ist. Das heißt, Chefs erkennen oft sehr schnell, wenn jemand so leistungsorientiert ist, und können das dann auch sehr ausnützen, vielleicht gar nicht immer im vollen Bewusstsein, teilweise aber sicher im vollen Bewusstsein. Und deswegen ist so das Wichtigste, dass ich so für mich da auch versuche zu sagen, doch, es steht mir zu und ich tue es ja auch im Dienste für die Firma.
Und das Wichtige ist ja auch eben für die Firma und die Arbeit, damit die Leistungsfähigkeit nicht sinkt, dass ich in meiner Mitte bin. Ich habe hier noch eine kleine Geschichte, die ich dazu ganz gerne vorlesen würde. Es ist die Geschichte vom Blumentopf und dem Bier. Diese Geschichte hängt bei uns in der Redaktion von Radio Horeb. Und ja, wir hoffen, dass wir sie zumindest bei uns im Betrieb umsetzen. Und vielleicht, liebe Zuhörer, ist es auch für Sie ein kleiner Impuls für Ihr tägliches Leben. Ein Professor stand vor seiner Philosophieklasse und hatte einige Gegenstände vor sich. Als der Unterricht begann, nahm er wortlos einen sehr großen Blumentopf und begann diesen mit Golfbällen zu füllen. Er fragte die Studenten, ob der Topf nun voll sei. Sie bejahten es. Dann nahm der Professor ein Behältnis mit Kieselsteinen und schüttete diese in den Topf. Er bewegte den Topf sachte und die Kieselsteine rollten in die Leerräume zwischen den Golfbällen. Dann fragte die Studenten wiederum, ob der Topf nun voll sei. Sie stimmten zu. Der Professor nahm als nächstes eine Dose mit Sand und schüttete diesen in den Topf. Natürlich füllte der Sand den kleinsten verbliebenen Freiraum. Er fragte wiederum, ob der Topf nun voll sei. Die Studenten antworteten einstimmig ja. Der Professor holte zwei Dosen Bier unter dem Tisch hervor und schüttete den ganzen Inhalt in den Topf und füllte somit den letzten Raum zwischen den Sandkörnern aus. Die Studenten lachten. Nun, sagte der Professor, als das Lachen langsam nachließ, ich möchte, dass Sie diesen Topf als die Repräsentation Ihres Lebens ansehen. Die Golfbälle, das sind die wichtigen Dinge in Ihrem Leben. Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre Gesundheit, Ihre Freunde, die bevorzugten, ja leidenschaftlichen Aspekte Ihres Lebens. Welche, falls in Ihrem Leben alles verloren ginge und nur noch diese verbleiben würden, Ihr Leben trotzdem noch erfüllend wäre. Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben, wie Ihre Arbeit, Ihr Haus, Ihr Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten. Falls Sie den Sand zuerst in den Topf geben, fuhr der Professor fort, hat es weder Platz für die Kieselsteine noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt für Ihr Leben. Wenn Sie all Ihre Zeit und Energie in Kleinigkeiten investieren, werden Sie nie Platz haben für die wichtigen Dinge. Achten Sie auf die Dinge, welche Ihr Glück gefährden. Spielen Sie mit den Kindern. Nehmen Sie sich Zeit für eine medizinische Untersuchung. Führen Sie Ihren Partner zum Essen aus. Es wird immer noch Zeit bleiben, um das Haus zu reinigen oder Pflichten zu erledigen. Achten Sie zuerst auf die Golfbälle, die Dinge, die wirklich wichtig sind. Setzen Sie Ihre Prioritäten. Der Rest ist nur Sand. Einer der Studenten erhob die Hand und wollte wissen, was denn das Bier repräsentieren soll. Der Professor schmunzelte. Ich bin froh, dass Sie das fragen.
Es ist dafür da, ihnen zu zeigen, dass egal wie schwierig ihr Leben auch sein mag, es ist immer noch Platz für eins oder zwei Bierchen. Ja, soweit diese Geschichte. Soll sie jetzt nicht zum Alkoholismus anregen, sondern im Gegenteil eher nochmal zeigen, dass es eben wichtig ist, die richtige Struktur in sein Leben zu bekommen und dass ja der Lebensstil auch so eine Art Fundament braucht, auf der dann alles andere aufgebaut werden kann. Frau Kramer-Niederhauser, vielleicht nochmal ganz zum Schluss Präventionsvorschläge. Wie kann ich mich jetzt wirklich darauf konzentrieren, dass die Golfbälle bleiben und der Sand, der Sand?
Das war eine sehr schöne Geschichte, die eben auch so deutlich macht, dass ich so in meinem Leben auch ein bisschen Prioritäten setzen muss. Und wenn ich so denke, die Arbeit und die Leistung ist so das Allerwichtigste, kann es vielleicht eben auch wichtig sein, sich ein bisschen mit seiner Endlichkeit auseinanderzusetzen und so zu schauen, wenn ich so am Schluss bin und das vielleicht jetzt auch im Sinn von Priorität, nicht ganz im Konkreten, aber wenn ich mir zwischendurch vielleicht mal so die Frage stelle, wenn ich auf dem Sterbebett liege, was werde ich dann beklagen, dass ich zu wenig Überstunden gemacht habe, meinen Haushalt zu wenig in Ordnung gebracht habe? Oder ist es mir vielleicht wichtig, sagen zu können, ich habe mir Zeit für meine Lieben genommen, ich habe mir Zeit für meine Familie genommen, ich habe mir Zeit für Gott genommen, ich habe mir für alles Wesentliche Zeit genommen. Ich denke, das kann manchmal auch helfen, wenn man so dieses Hamsterrad gar nicht mehr andrehen kann und das Gefühl hat, wie soll ich denn raus aus dem? Es ist einfach immer viel zu viel zu tun, dass ich mich damit einfach auch mal auseinandersetze, was in dieser Geschichte jetzt auch sehr schön rüberkam. Und da eben so schau, wo sind Innehalte einfach mal und Prioritäten in meinem Leben setze. Und damit, wenn ich das immer wieder tue, bin ich ganz bestimmt auch in guter Vorbereitung und präventiv, um eben nicht in so ein Burnout zu kommen.
Danke, Frau Kramer-Niederhauser, dass Sie Zeit für uns hatten heute für diese Sendung für Burnout. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Im Studio war für Sie André Stiefenhofer. Wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, Sie können sich diese Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 0700 75 25 75 20. Sie können auch eine E-Mail schreiben an cd-dienst@horeb.org. Bei uns geht es nun weiter mit Musik.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.